Okay, Aufnahme läuft. Ja, wir besprechen Ulysses.
Fang an.
Ja, wie schnell. Ganz schlimmes Werk. Und
Ich finde den Eingang des Buches, also das erste Kapitel, ziemlich skurril. Was es so irgendwie auch fesselnd macht. Skurril einfach schon mal von dem Ort her, wo es spielt, nämlich in so einem Turm, der offensichtlich ja irgendwie mal für militärische Zwecke verwendet wurde und in dem jetzt sozusagen drei junge Männer wohnen, in so einer Art WG.
Ja.
Skurril auch durch diese Figur von Buck Mulligan.
Ja, der ist auf alle Fälle der skurrilste von den dreien. Ja.
Der einer derjenigen ist.
Das geht ja gleich ordentlich los.
Ja, genau. Den finde ich irgendwie, was er sagt, und generell die ganze Figur finde ich irgendwie skurril. Ja.
Das war so
beim ersten Kapitel.
Ja, und so generell die Sprache im ersten Kapitel.
Ja, wie ich schon sagte, mit diesen
die
angestrichen habe.
Ja, los geht's. Fangen wir gleich ordentlich an.
Er sah ihr zu, wie sie zuerst in das Maß, also es ist jetzt sozusagen die Szene, als sozusagen die Milchfrau, also auch schon die Situation ist skurril, ne? Diese Milchfrau in den Turm kommt und den Milch bringt, die gerade beim Frühstück sitzen.
Ja gut, war wahrscheinlich damals so üblich. Also.
Ja, wahrscheinlich.
Gab es halt nicht so ein Aldi um die Ecke.
Nee, das nicht, aber dass die halt in diesen Turm hochkommt und
ja.
Irgendwie, keine Ahnung, du musst das ja auch alles schleppen, die Milch.
Genau, der nimmt es zum Anlass, um gleich mal einen Spruch rauszuhauen hier.
Nein, das habe ich mir angesprochen, was eigentlich auch, also wie sich, ne, also auch irgendwie krass, ich kann es schlecht beschreiben, also er sah ihr zu, wie sie zuerst in das Maß, dann in den Krug die fette weiße Milch goss, nicht ihre, alte verschrumpelte Titten.
Ja.
Das fand ich irgendwie, wie er sozusagen diese Assoziation von der Kuhmilch, die sozusagen zum Frühstück dann getrunken wird.
Wer darauf kommt, auf ihre ja, nicht ihre Milch, also von der alten Frau.
Naja, die Verbindung ist schon klar, ne? Die Brüste der Frau sind ja auch sozusagen die Milchzitzen sozusagen.
Ja.
Na, und das heißt, alte Frau halt keine Milch mehr gibt und halt irgendwie ja verschrumpelte Zitten hat.
Ja.
Aber ich finde halt, dass sowas halt auszusprechen, finde ich halt irgendwie, also ich finde, da geht halt schon so ein bisschen so als ein Tabu die Themen.
Naja, es erzeugt auf alle Fälle, ja, also vorhin Ekel gesagt, aber.
Naja, auch so, ja.
Es ist so, ja.
Das entwürdigt halt auch irgendwie das Alter irgendwie, oder?
Ja. Es ist halt derb, also irgendwie so auch. Mhm. Also nicht, also eklig ist es auf alle Fälle auch irgendwie, aber also irgendwie noch so eine Vorstufe von eklig, aber wo noch ein bisschen so eben diese Entwürdigung auch mitschwingt.
Ja, dass man das Alter halt hier ganz klar auf den Körper reduziert und irgendwie, ja, es ist irgendwie, keine Ahnung.
Hm.
Also das ist irgendwie das, was mich halt irgendwie, also so die Stelle.
Ja, auf jeden Fall, also das ist die von der Sprache. Also
Kapitel halt irgendwie.
Ja, die drei, ich weiß nicht, sitzen halt beim Frühstück und unterhalten sich über komische Sachen. Also das ist ja, das geht ja auch gleich los, so das Buch, dass der, naja, das Joyce gleich voll auspackt so ein bisschen. Also ja. Also wenn du sagst, das ist so, naja, so, also skurriler Ort, skurriles Kapitel irgendwie. Also ich finde ja auch, dass man ist von Anfang an gleich irgendwie, bekommt gleich so vom Autor halt die Ansage, okay, das wird jetzt hier, ja.
Also es ist keine klassische Erzählung, ne?
Hm.
Das bekommt man mit.
Ja.
Es war ein,
also nicht so ein, ja, ein gemütlicher Roman, so ein bisschen, ja, mit schönen Einleitungen.
Zum
und,
Beispiel,
und,
es war ein,
ich nehme den Leser mal
Tag
in die Hand
im Winter, aus. Die im Sonne stand, milchig,
ja,
am Himmel und so. Also
ja, ich glaube, so eine Szene.
Genau, also, es ist
halt das hat er, glaube ich, auch drauf. Das kommt dann später noch. Also ganz später im Buch kommt dann irgendwie so ein Kapitel. Da denkst du irgendwie, oh, das ist aber jetzt eine schöne Erzählung. So. Also ein richtig schöner Roman. Aber hier macht er ja gleich auch von der sprachlichen Wucht her irgendwie. Also das ist ja schon sehr, ja, also packt er schon viel rein. Also das ist so ganz, ganz, ganz interessant von dem ersten. Naja, und die drei unterhalten sich und ja, eigentlich ist, ich weiß gar nicht, um was es da so alles geht. Das ist dann relativ unspannend irgendwie. Aber halt, ja, unglaublich detailreich ist ja gleich das Nächste, ne, was wir hatten. Also, dass er sowas halt gut hinbekommt, also irgendwie Sachen auch detailreich zu beschreiben. Und halt diese krassen Gedankensprünge immer. Das kommt ja dann im dritten Kapitel, ist das ja noch wesentlich heftiger.
Das finde ich im dritten Kapitel und im zweiten Kapitel finde ich auch schon sehr auffallend.
Ja.
Das geht beim ersten Kapitel, ist noch relativ, also noch so sehr, ja, für die äußere Handlung.
Ja.
Da steht doch noch Steven noch nicht so im Vordergrund.
Ja.
Weil im zweiten und dritten Kapitel geht es ja ausschließlich um ihn.
Ja.
Und hier ist noch gar nicht so deutlich, dass er irgendwie so eine Hauptfigur ist. Sondern hier geht es erstmal wirklich nur um. Es beginnt ja auch erstmal mit Buck Mulligan, ne? Also auch gar nicht um das Gespräch, sondern der ist sozusagen der Erste, der genannt wird, ne?
Mhm.
Und erstmal sozusagen muss man sich erstmal orientieren, wo das überhaupt spielt. Am Treppenaustritt, dann, ich habe mir so die Orte mal so unterstrichen, die dunkle Wendeltreppe, dann das Geschützenlager, das ist dann nicht mal, hä, wo ist denn das jetzt? Dann Turm, und das passt halt alles irgendwie damit zusammen, was er macht, nämlich irgendwie offensichtlich sozusagen ist er dabei, sich zu rasieren.
Will sich rasieren, genau. Und der Daedalus kommt die Treppe hoch und er quatscht irgendwelches wirres Zeug, was, komm rauf, Kinch. Ja.
Genau.
Und der dritte im Turm ist Haynes.
Mhm.
Und Haynes ist, soweit wie ich das verstanden habe, ein Student aus Oxford, der irgendwie anscheinend, entweder hat die erste Nacht dort gepennt oder ist noch nicht allzu lange da.
Mhm. Und der ist mit Steven so ein bisschen ein Dornenauge.
Ja, weil er irgendwie schlecht geträumt hat, oder? Also der Haynes hat irgendwas von dem Panther erzählt, nachts. Irgendeinen Albtraum gehabt anscheinend.
Und er hat geschrieben.
Ja, und ich glaube, der Steven und Buck Mulligan unterhalten sich drum, ob sie ihn da lassen, genau, und Steven äußert seine Bedenken.
Ach, und hier im ersten Traum, im ersten Kapitel wird auch schon irgendwas deutlich so. Wird schon angesprochen mit Steven und seiner Mutter, also dass irgendwie seine Mutter gestorben ist und dass man ihm irgendwie einen Vorwurf macht.
Dass er an ihrem Totenbett nicht zu ihr wollte.
Oder dass er sie umgebracht hat, eben weil er am Totenbett niederknien wollte.
Niederknien wollte, ja.
Warum sollte der sich eigentlich...
Er hat ihren Wunsch, das war glaube ich der Wunsch von der Mutter, oder? Das hat er nicht gemacht.
Er sollte auf den Knien, er sollte beten.
Ja.
Er sollte, glaube ich, auf die Knie gehen und beten für sie.
Ja, und deswegen kommt auch der Spruch von Buck Mulligan, dass seine Mutter Ellie nicht verreckt ist. Ich glaube, das nimmt er auch noch, um sich da rauszureden, dass das eigentlich ein ziemlich grobes Foul ist, so, also sprachlich gesehen. Sowas kannst du in einem Gespräch einfach nicht bringen, irgendwie sagen, jemanden vorstellen mit den Worten irgendwie, ja, das ist der und der und dessen Mutter ist jämmerlich verreckt, irgendwie so sagt er, glaube ich. Und da versucht er sich ja dann rhetorisch rauszureden. Ich glaube, das benutzt er dann auch, dass er mit dem jämmerlich meint, weil der Steven Daedalus der Mutter den letzten Wunsch quasi versagt hat, dass er doch bitte niederknien soll und beten. Das hat wieder irgendeinen religiösen Hintergrund.
Mhm.
Und dass er deswegen elendig verreckt, also in dem Gewissen, okay, mein Sohn.
Ist halt die Frage, ne, warum er das nicht gemacht hat. Nein, das geht es erstmal darum, also erstmal wird Buck Mulligan eingeführt, dann halt Steven, wie sie sich unterhalten im Turm, und dann kommt halt dieser Haynes ins Gespräch und dann ist sozusagen, sitzen sie in der Küche und frühstücken.
Ja, frühstücken.
Und die Milchfrau kommt und dann gehen sie ja noch baden.
Na, Buck Mulligan geht baden.
Die anderen kommen mit. gehen mit.
Na, die gehen erst mit, aber die verabschieden sich dann am Strand.
Na, Steven verabschiedet sich. Der Heinz.
Ach, der Heinz geht mit?
Der bleibt.
Okay.
Der bleibt zumindest bei Bug Mulligan. Steven verabschiedet sich dann von denen. Okay. Und dann kommt, das ist auch wieder so ein bisschen skurril, finde ich, was dazu beiträgt, dann gehen die sozusagen an Passanten oder an welchen Leuten vorbei, die sich über irgendeine Leiche unterhalten oder irgendwie so.
Dass irgendeiner seit fünf Tagen vermisst ist oder so.
Ja, und ich glaube auch hier die Beschreibung finde ich auch wieder irgendwie ziemlich. Und das greift da ja irgendwie mehrfach aus.
Ja, das kommt dann im dritten Kapitel, glaube ich,
auch. Zwei Männer standen am Rand der Klippe, Ausschau haltend, Geschäftsmann, Bootsmann. Das ist wieder so eine, ich strukturiere das ja immer sozusagen in Erzählung der äußeren Handlung, was so äußerlich, ja. äußerlich sichtbar passiert. Und dann dieses Reinrutschen in irgendwie.
In so Introspektion.
In Innenleben.
Mhm. Genau, und da dann teilweise mit.
Held auf Bullock Harbor zu, der Bootsmann machte eine leicht verächtliche Kopfbewegung nach dem Norden der Bucht. Da draußen ist 5 Faden tief, sagte er. Da reiß ihn hoch, wenn die Flut kommt gegen 1, werden ja heute 9 Tage. Ich glaube, ihn hochreißen ist die Leiche gemeint, ne?
Wahrscheinlich, ja. Der reißt ihn hoch.
Der Mann, der ertrunken ist, ein Segler, kreuzend in der kahlen Bucht, wartend darauf, dass plötzlich ein gedunsenes Bündel auftaucht, der Sonne ein qualliges Gesicht zukehrt, salzweiß, hier bin ich. Ach, schon diese Beschreibung.
Ja, übel, echt.
Das ist total, was Furchtbares und auch Ekelhaftes, weil immer eine Leiche sind,
das ja, ist ja was echt. Von aufgequollen vor allem, ja, doch, ein qualliges Gesicht.
Und ich glaube, dafür hat er, glaube ich, echt eine Vorliebe. Das ist für ihn irgendwie eine Delikatesse.
Naja, zumindest ist irgendwie sprachlich so darzustellen, dass der irgendwie, also das ist beim Leser auch irgendwie was erzeugt so. Also das kann er ja auf alle Fälle, also das deutet er im ersten Kapitel auf alle Fälle schon an. Das wird ja im dritten noch viel krasser, also dass er das da so.
Na, und cool.
Oder eigentlich ist es das ganze Buch über durch, glaube ich.
Und cool finde ich es halt irgendwie, dass die geht ja eigentlich nur vorbei und schnappen sozusagen wahrscheinlich einfach dieses Gespräch von zwei Männern, die völlig bedeutungslos sind auf.
Naja.
Aber diese Leiche wird dann später nochmal aufgegriffen.
Na gut, hier weiß ich gar nicht, ob die beiden das aufschnappen oder ob das einfach eine Erzählung, eine Erzählung vom Joyce ist jetzt, also wo der Daedalus und der Haynes gar nicht beteiligt
das
sind.
Das gehört auf jeden Fall zur äußeren Erzählung für mich.
Genau, ja. Das erste Kapitel ist auch noch, das läuft, glaube ich, noch unter dem Titel Erzählung, oder? Also es gibt dieses eine Gilbert-Schema, hatte ich ja schon mal drüber erzählt. Genau, der Stil vom ersten Kapitel ist Erzählung. Also es gibt so ein Schema und das hat der Joyce seinem guten Kumpel Gilbert, also Nachnamen Gilbert, gegeben als Lesehilfe. Und da ist immer jedem Kapitel ist eine Farbe, dann kommt später noch ein Organ dazu, wenn da Dings ins Bild kommt, im vierten Kapitel. Der Leopold Blum, der Hauptdarsteller oder der Hauptprotagonist. Dann kommt immer noch ein Organ zu jedem Kapitel und ansonsten gibt es immer noch eine Wissenschaft, mit der sich jedes Kapitel beschäftigt. Im ersten ist es Theologie und ein Symbol gibt es noch und es hat jedes einen unterschiedlichen Stil. Das Symbol beim ersten Kapitel ist Erbe. Das kommt, glaube ich, 2-3 Mal vor, so mehr oder weniger. Also einmal die Geschichte von Daedalus und seiner Mutter, also so Erbe im so Sinne halt, okay, das ist halt der Sohn von seiner Mutter. Und ich glaube noch irgendwie so ein bisschen, es geht ums Judentum teilweise, das haut der Bug Mulligan haut da irgendwann immer Sprüche an den Kopf.
Also nee, das Erbe fürs erste Kapitel nicht so einleuchtend.
Nee, also generell, also die ersten, das vom zweiten ist, glaube ich, Pferd und beim dritten ist es Flut. Also beim dritten
Flut ist weiß ich. Flut kann ich nachvollziehen, weil der ist ja am Strand. Und da wird auch immer beschrieben, wie sozusagen auch dieser Untergrund, diese Muscheln, dieser Talg und dann auch das Wasser, was sozusagen immer wieder irgendwie kommt. Also die Flut ist für mich
ein Pferd
fürs Zweite ist auch, finde ich, treffend, aber fürs Erste finde ich irgendwie.
Ja, Erbe ist, wie gesagt, das ist auf alle Fälle schwierig und generell ist es mit den Symboliken immer, Pferd, ja, kommt immer vor. Also kommt einmal vor im zweiten Kapitel, wo er diese Rennpferde aufzählt in dem Zimmer von dem Mr. Deasy. Ja, und dass man vielleicht diesen Mr. Deasy so als Charakteristikum irgendwie dem Pferd zuschreiben würde, irgendwie so eifrig und irgendwie. Und auch irgendwie. irgendwie stolz. Und die Kapitel haben noch alle Namen. Also das erste Kapitel heißt Telemachos. Also die Ulysses ist ja an die Odyssee angelehnt.
Also das Symbol ist Pferd.
Das
nächst Erbe.
Warte mal, wo bist du jetzt?
Im ersten Kapitel.
Ja.
Symbol ist Erbe und der Titel ist Telemachos.
Ja, Telemachos. Genau, der Sohn von Odysseus. Mit dem geht ja auch die Odyssee los.
Mhm.
Dass er in den ersten vier Gesängen irgendwie auf der Suche nach seinem Vater ist. Also gut, die Parallele zum Odysseus, zur Odyssee, das können wir immer mal vornehmen. Also, aber
ist das zweite, wie heißt das zweite?
Ja, das zweite heißt Nestor.
Nestor
ist der erste Fürst zu dem...
Ja, ein guter Freund des Vaters. Der hat auch bei diesem...
Nestor ist ein Herrscher. Also genau, guter Freund, Herrscher von...
Und der hat zusammen mit ihm gekämpft gegen
genau,
Troja.
Da habe ich nochmal kurz
Trojaner geguckt.
Also Nestor ist auf alle Fälle ein relativ bekannter Herrscher. Der ist einer von den Argonauten, der ist mit Jason quasi das Goldene Vlies holen gegangen.
Ja, und er hat
im Trojanischen Krieg
teilgenommen. Aber schon im Trojanischen Krieg galt er als sozusagen eher ein älterer, reifer, aber auch eher von den Älteren mit viel Erfahrung.
Er gilt auf alle Fälle auch als weise und beredet. Und der ist auch derjenige im Trojanischen Krieg, der den Streit zwischen dem Menelaos und dem Achilles. Die beiden hatten ja einen Konflikt und er ist derjenige, der den geschlichtet hat.
Aber Nestor vielleicht spielt es auf dem Mist bei dem zweiten Kapitel. Da geht es ja darum, dass im zweiten Kapitel, um jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, ging es ja darum, dass sozusagen Daedalus Steven in der Schule gezeigt, wie er unterrichtet. Das ist so der erste Teil des zweiten Kapitels. Und dann im Gespräch mit dem Mr. Deasy oder Daisy, der sozusagen, wie würdest du so aussprechen? Daisy?
Na, Daisy wahrscheinlich.
Daisy, der sozusagen irgendwie der scheinbar der Direktor der Schule ist, aber irgendwie eine Privatschule ist und der ihm sozusagen sein Chef ist.
Ja, der bezahlt ihn auf alle Fälle.
Und bezahlt ihn für den Unterricht, den er erhält. Und das zweite Teil des zweiten Kapitels geht halt sozusagen um dieses Gespräch der beiden in seinem Zimmer, in seinem Direktorenzimmer oder in seinem Büro. Und vielleicht ist ja mit Nestor eben der Mr. Deasy gemeint, sozusagen so ein Art Mentor.
Ja, also gut, ob damit immer jemand gemeint ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, er geht da ja schon, ich glaube, er weicht dann später ein bisschen davon ab, aber er geht da schon relativ chronologisch vor, also auch so wie es in der Odyssee, also dass er die Kapitel halt so nennt. Also wie gesagt, die Parallelen zur Odyssee müssen wir mal gucken, wie wir die mit reinbekommen. Aber ja gut, wie kann man das verstehen? Also, dass der Mr. Deasy quasi der Nestor ist. Und,
Na, zumindest kommt vom Alter her, ist ja der Mr. Deasy auch eher ein älterer, eher so der Vatergeneration angehörend.
Ja.
Also der Nestor könnte ja auch der Vater, vielleicht schon der Großvater.
Könnte der Großvater sein.
Von dem Telemachos sein.
Ja.
Und der Mr. Deasy ist auf jeden Fall viel, viel älter als der Steven. Der ist ja noch ganz jung. Der wird ja vielleicht, wie sich nur schätzen, vielleicht Anfang 20 sein.
Ja, Anfang, Mitte 20, denke ich mal. Der hat irgendwie in Paris auf alle Fälle eine Zeit verbracht. Also so genau weiß man es nicht. Aber gut, es kommt aber auf alle Fälle in dem Kapitel, also im ersten Teil von dem Kapitel, da kommen auch irgendwie schon, naja, so ein, zwei Charakteristika so ein bisschen raus vom Steven Daedalus. Also, weil hier geht es ja richtig los mit seiner Introspektion, also dass er schon, viel in seine Gedanken abgedriftet wird. Und da merkt man schon, okay, das ist teilweise alles ein bisschen wirr. Und er vergleicht sich, er hat dann ein Gespräch mit einem von seinen Schülern. Da kommt raus, dass er sich so ähnlich fühlte wie er, so ein bisschen schwächlich auf alle Fälle. Und das irgendwie auch ihn so charakterisiert, also dass er körperlich jetzt auch nicht der allzu fitteste ist oder sich jedenfalls nicht so betrachtet.
Na, wie er sich selber sieht, ne?
Ja. Ach, wo ist denn das? Da bleibt noch ein Schüler dann da. Sergeant, ja, Mr. Deasy ruft dich. Und hier genau, wie er war auch ich. Diese Hängeschultern, so gar nichts Graziöses. Meine eigene Kindheit krümmt sich da neben mir. Zu fern für mich, als dass ich auch nur einmal noch und leicht könnte Hand daran legen. und so weiter. Ah, da kommen wir doch mal, es kommt noch ein schönes halbes Poetisches hier. Die meine ist fern und die seine, also Kindheit. Mhm. Die meine ist fern und die seine geheimnisvoll wie unsere Augen. Geheimnisse schweigsam versteinert, hocken in den dunklen Palästen unserer beiden Herzen. Geheimnisse müde ihrer Tyrannei, Tyrannen, die gern sich entthronen ließen. Cool. Ja, schön poetisch, also.
Ja, aber hier merkt man halt, ich merke mal wirklich diese äußere Handlung, die sich jetzt hier auch in dem Dialog abspielt. Ja. Hast du es jetzt verstanden? Kannst du die zweite jetzt allein lösen? Ja, Sir. Und dann geht's los. In lang zittrigen Strichen schrieb, das ist wieder Erzählung, Sergeant die Aufgabe ab, ständig noch auf ein Wort der Hilfe wartend, bewegte seine Hand treugläubig, die unsteten Symbole, einen schwachen Hauch der Scham flackernd hinter der matten Haut. Und jetzt geht's los. Amor Matris. Genitivus, Subjektivus und Objektivus mit ihrem wässrigen Blut und ihrer molkensauren Milch hatte sie ihn genährt und hatte vor dem Blick von anderen seine Wickelbänder verborgen. Also hier kommt er, überlegt er, also stellt er sich immer sein Verhältnis zur Mutter vor oder die Mutter dazu. Weil ich glaube, er selber hat von ihm ja, wenn er sich mit ihm auch irgendwie vergleicht, auch von sich selbst, ja eine ganz geringe Meinung nur, ne? Und sagt, die Einzige, die ihn da wirklich geliebt hat, ist ja sozusagen seine Mutter gewesen, offensichtlich. Das finde ich immer irgendwie, das flechtet der so ein, immer.
Ja, aber man muss schon genau lesen.
Wie er sich das vorstellt. Also er sieht ihn so vor sich, beschreibt ihn so, vergleicht sich mit ihm und dann hat er so einen Gedankenkampf zu seiner Mutter hin. Hier zum Beispiel ist wieder, hier ist zum Beispiel der Dialog. Mr. Deasy hat gesagt, also das sagt der Sergeant, Mr. Deasy hat gesagt, ich soll sie alle nochmal abschreiben, sagte er, und ihnen zeigen, Sir. Steven berührte die Ränder des Heftes aussichtslos. Hast du denn auch verstanden jetzt, wie du sie machen musst, fragte er. Nummer 11 bis 15, antwortete Sergeant. Mr. Deasy hat gesagt, ich soll sie von der Tafel abschreiben, Sir. Und kannst du sie nun auch allein, fragte Steven. Nein, Sir. Und jetzt geht wieder die Intro.
Ja. Oh, jetzt geht's auch richtig
los. Hässlich und aussichtslos, magerer Hals und wirres Haar und ein Tintenfleck, ein Schneckenbett. Und doch hatte ihn, und hier?
Doch hatte ihn eine geliebt.
Hatte ihn auf ihren Arm getragen und in ihrem Herzen. Wäre sie nicht gewesen, die rasende Welt hätte ihn längst zertrampelt unter ihren Füßen. Ein zerquetschtes, knochenloses Schnecklein.
Boah, finster, ja, finster.
Also er sieht ihn so vor sich und denkt einfach, hat einfach eine total, also eine vollkommen schlechte, also er ist nichts würdigend, also das ist so krass, der Blick von ihm auf das Kind und dann aber auch, ja, auch gleich auf sich selbst.
Naja, und so generell, ja, aber so generell seine Gedanken, das meinte ich vorhin ja, dass die relativ gewalttätig, also oder dass ab und zu mal so ein, also dass er irgendwie Gewaltfantasien, und das blitzt dir, also wenn man das hier weiterliest, also eben zum Beispiel eben der Satz, wäre sie nicht gewesen, die rasende Welt hätte ihn längst zertrampelt unter ihren Füßen, ein zerquetschtes, knochenloses Schnecklein. Also da habe ich mit daneben geschrieben, Historizismus. Also dass das vielleicht auch so sein Blick auf die, naja, also das ist halt so die große, weite Welt und so jemand wie ein ganz schwächlicher Mensch, den interessiert die Welt überhaupt nicht. Das ist ein, also so diese...
Ja, eher so ein Sozialdarwinismus, oder?
Ja,
also irgendwie was...
Ja, jemand, das kommt da auch mit
jemand,
rein.
Jemand,
ja,
der irgendwie so schwach ist, der wird ausselektiert. Also irgendwie so was Sozialdarwinistisches, irgendwie nur die Starken kommen irgendwie durch oder haben irgendwie, sind wert, dass sie am Leben bleiben.
Ja, also das geht ja dann, der Monolog geht ja dann noch weiter hier auf seiner Mutter hingestreckten Leib, der feurige Columbanus in eiligen Eifer sich hockte, sie war nicht mehr da, das zitternde Skelett eines Reisigzweiges verbrannte im Feuer.
Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, auf seiner Mutter hingestreckten Leib, der feurige Columbanus, ist das jetzt sozusagen der Mann, der die bestiegen hat? In heiligen Eifer sich hockte. Sie war nicht mehr. Also dieser Columbanus, ist das jetzt der Vater? Also, und ist das sozusagen, also das habe ich zum Beispiel auch wieder nicht verstanden.
Nee, es gibt ja einiges, was man nicht versteht. Mhm. Also finde ich jedenfalls. Also manche Gedankengänge sind mir einfach auch zu schwierig. Aber hier, aber das geht ja, wie gesagt, ich meine, so, also nur diese so gewalttätigen Gedanken teilweise oder jedenfalls so
Gedanken.
Immer, ja, sie hatte ihn bewahrt davor, unter Füßen zertrampelt zu werden. Ein armes Seelchen in den Himmel getragen, auf einer Heide kratzend, unter blinkenden Sternen ein Fuchs. rotdampfender Raubgeruch am Pelz. Mit gnadenlos klaren Augen in der Erde lauschte, kratzte die Erde auf, lauschte, kratzte und kratzte.
Aber wie kommt denn jetzt wieder dieser Fuchs?
Ja, das frage ich mich auch.
Er spricht erst die Mutter, das ist ja noch so ein bisschen nachvollziehbar. Und dann kommt er auf einmal zu irgendeinem Kolumbanus und dann zum Reisiggezweig, dann ist er auf einmal im Wald.
Naja, das meine ich, das sind diese Gedankensprünge
und
halt.
Und dann kommt er zum Fuchs. Und dann geht es weiter, nachdem du das gelesen hast, also kratzte die Erde auf, lauschte, kratzte. Und jetzt auf einmal wieder vollkommener Bruch. An der Seite des Jungen sitzend erklärte Steven die Aufgabe. Also wieder vollkommen die äußere Handlung.
Naja, aber die verschwindet, also die geht aber auch, die wird aber auch dann wieder. Also das ist nur ein Satz. Das ist nur ein Satz und dann geht es wieder ganz wirr weiter. Er weiß per Algebra nach, dass Shakespeares Geist der Großvater Hamlets ist. Und das ist eine Theorie vom Daedalus. Also das ist irgendwie im ersten Kapitel, wo die drei zum Baden gehen. Auf dem Weg zum Strand, da erklärt ihm der Heinz will das hören, der Buck Mulligan macht es ihm schmackhaft. Du hör mal, der Daedalus, also so erzählt er es natürlich nicht, aber der Daedalus hat eine ganz wirre Theorie zu und du musst aber irgendwie 2 Pfennig bezahlen oder so, wenn du die hören willst, irgendwie sowas. Die wollen den um Geld anhauen,
genau,
dass er es ihm erzählt.
Nur den Satz, aber weil dieser Einschub ist ja auch nur ein Satz, weil dann geht es wieder weiter mit der Erzählung. Sergeant plierte schief durch seine verrutschte Brille. Hockigstücke klapperten in der Rumpelkammer, der hohle Aufbau eines Balls und Rufe vom Feld. Das ist wieder die äußere Handlung. Jetzt geht's wieder weiter. Über die Seite bewegten sich die Symbole in gravitätischem Mohrentanz.
Im Mummschanz ihrer Lettern.
Putzige Kappen tragend aus Quadraten und Kuben. Das ist wieder für mich wieder
total. Jetzt ist er wieder irgendwo im Lehrerzimmer und guckt sich irgendeine Tafel an oder so.
Ich glaube, der ist jetzt noch bei dem Jungen, der schreibt. Das ist jetzt schon klar. Über die Seite bewegten sich die Symbole in gravitätischem, also das, was der, diese mathematischen Symbole, der ist ja jetzt gerade da, der sitzt jetzt gerade neben dem Jungen.
Und der hat eine
mathematische Aufgabe durch. Aber hier schon im Mummenschanz ihrer Lettern, putzige Kappen tragend aus Quadraten und Kuben. Hände
reichen.
Traverse, Verbeugung vor der Partnerin. So, Kobolde, maurischer Fantasie. Also, wie er das so weiterspinnt.
Naja, Kobolde, maurische Fantasie sind übrigens Zahlen. Also, das meint er damit, weil die Mauren, ne, da kommt irgendwie so die Zahlen. Das sind ja hier.
Auch sie von der Erde verschwunden.
Averroes und Moses, Maimonides, das waren, glaube ich, Mathematiker. Ich glaube, Averroes habe ich irgendwie so als Mathematiker
abgespeichert. Averroes und Moses, Maimonides, dunkle Männer in Weise und Bewegung, die in ihrem Spottspiegel die obskure Seele der Welt aufblitzen ließen. Eine Finsternis leuchten im Licht, doch vom Licht nicht begriffen. Und jetzt hier die äußere Handlung als Dialog. Hast du es verstanden? Kannst du die zweite jetzt allein lösen? Also was dir alles so durch den Kopf geht, während der neben diesem Jungen sitzt. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Ja, Sir. Und dann klettert es wieder ab. In langen, zittrigen Strichen, das ist wieder äußere Erzählung, schrieb Sergeant die Aufgabe ab. Ständig auf ein Wort der Hilfe warten, das hatten wir ja schon. Bewegte seine Hand treugläubig die unsteten Symbole, einen schwachen Hauch der Scham flackernd hinter der netten Haut. Aber es ist jetzt, diese Erzählung ist noch ist auch vollkommen neutral, weil treugläubig und.
Na gut, ja, richtig, aber na gut, da kommentiert er einfach irgendwie Sachen. Also das ist ja nicht irgendwie so, dass es jetzt. Also das ist ja noch.
Keine Gedankenrede.
Irgendwie so plastisch, treugläubig, ja, okay, da weißt du, kannst du seinen Gesichtsausdruck vielleicht auch deuten. Oder so ein bisschen guckt er oberflächlich mal rein, okay, so denkt er jetzt halt. Also, aber das ist ja nicht so, also der Daedalus, der driftet ja viel, viel mehr ab. Ich finde auch, warte mal kurz mit dem Fuchs, da ist mir noch hier, das ist ja eine Seite vorher, da stellt er den Kindern ja ein Rätsel irgendwie. Das finde ich, also da dachte ich mir, bei der Antwort, ein Rätsel, Sir, fragen Sie mich, Sir. Oh, fragen Sie mich doch, blablabla. Hier das Rätsel, sagte Steven. Es krähte der Hahn zum Himmel hinan. Der Glockenklagen hat 11 geschlagen. Es ist Zeit, das arme Seelchen in den Himmel zu tragen. Also ein bescheuertes Gedicht. Aber gut, also ich habe kurz darüber nachgedacht, okay, was könnte denn jetzt meinen? Es krähte der Himmel, die Glocken, vielleicht irgendein Feiertag oder irgendeine Beerdigung, ja. Aber
ich finde die Auflösung dann irgendwie.
Die Auflösung, doof. Und da dachte ich mir noch einmal so, okay, ihre Augen wurden größer, also die Verse wiederholte. Nach einer Schweigepause sagte Cochrane: Was ist es, Sir? Wir geben auf. Steven, ein Jucken in der Kehle, antwortete, der Fuchs, wie er seine Großmutter unter einem Holderbusch beerdigt.
Also total, also so ab, total.
Also das ist krass. Und ich dachte, was ist denn das? Was ist denn das? Das kannst du, ich weiß nicht, wie alt sind denn die Kinder, die vor ihm sitzen? Du kannst doch nicht sowas als Antwort bringen.
Und du meinst, der Fuchs taucht jetzt auf immer wieder auf?
Ja, das ist wieder hier der Fuchs hier drüben, genau. Der kam dann irgendwie eine Seite später, kommt wieder auf einer Heide, kratzte unter einem blinkenden Stern ein Fuchs. Also vielleicht wird er seine Großmutter beerdigt. Also ja, quasi kratzt er.
Ich verstehe an der Stelle überhaupt nicht, wie der Fuchs überhaupt reinkommt.
Ja, verstehe ich auch nicht. Und wer seine Großmutter ist, wie der Fuchs seine Großmutter beerdigt. Aha. Also ich habe keine Ahnung. Mhm. Also ganz wirre Gedanken auf alle Fälle vom Stephen Dedalus. Aber wieder halt, klar, sprachliche Wucht, also es ist Wahnsinn, es ist so Wahnsinn, was der Joyce einem hier um die Ohren pfeffert, also irgendwie in einem Absatz irgendwie, was? Jetzt erklärt er mir mal kurz die Zahlen hier, maurische.
Na, erklärt ja nicht philosophisch
die Zahlen. Also so verstehe ich diesen Abschnitt hier.
Sondern der bringt halt einfach viel Verweise rein, ne? Hm. Also jemand, der jetzt wie ich jetzt nicht wusste, dass Abaros und
das weiß Moses ich auch nicht, ehrlich Mides gesagt. Ich habe auch gar nicht
nachgeguckt. Mathematik zu tun haben. Für die ist das jetzt völlig.
Naja, aber er beschreibt halt Zahlen hier irgendwie. Das ist ganz putzig kappentragend aus Quadraten und Kuben. Damit meint er halt irgendwie 8 oder die 4 oder so putzige Kappentragen. Also ihrer Lettern, Mummenschanz ihrer Lettern.
Was ist denn ein Mumm?
Händereichen, Traverse, Verbeugung für so Kobolde, maurische Fantasie.
Eine Mumme, ist das nicht sowas wie eine Nanny?
Eine Mummenschanze ist irgendwie so ein bisschen so ein Schabernack. Hm. Dunkle Männer in Weise und Bewegung, die in ihrem Spottgesicht die obskure Seele der Welt aufblitzen lesen. Die obskure Seele der Welt, die Numerik. Hm. Also irgendeine Seele der Welt, die du nicht erklären kannst, die irgendwie so ein bisschen, warum gibt es Zahlen, warum haut das mit der Mathematik hin so? Also echt cool. Ja. Also Stephen Dedalus hat ordentlich Introspektion. Das geht ja dann noch weiter in dem Kapitel bei Mr. Deasy, da wird es ja dann richtig lustig.
Na, Introspektion, weiß ich gar nicht. Sagt man zu Introspektion eher so, ich gehe so in mich selbst und denke über mich nach. Sondern der hat einfach, also.
Naja, es ist aber schon eine Introspektion, weil es nach innen guckt. Also es gibt ja die Gedanken wieder.
Das ist ja eher so Gedankenrede, ne? Oder so ja, es gibt so das Innenleben wieder.
Es gibt, glaube ich, noch einen Fachausdruck dafür. Das heißt, es ist, glaube ich, nicht Introspektion, sondern.
Na, ich kenne noch aus der Psychologie, da heißt sowas wie, dass man sich sozusagen ja, sich selbst beobachtet. Das macht er ja nicht unbedingt.
Nee, stimmt, das macht er nicht. Na, seine Gedanken. Mhm.
Der kriegt seine Gedanken, also der lässt seine Gedanken so laufen.
Ja, genau.
Die auch manchmal einfach total, manchmal auch für den Leser ist sagen das Zusammenhang nicht immer klar. Eben, wie woher kommt auch immer dieser Fuchs? Was hat er für eine Bedeutung?
Ja, genau. Und manches hat halt keine Bedeutung. Manches ist halt einfach irgendwie wirr so.
Ja, für uns.
Ja, für uns. Genau. Also, ja. Aber im Sinne von, okay. Also wirr, weil ich jetzt nicht nachvollziehe, weil ich eben nicht Stephen Dedalus bin, halt keine Ahnung, warum der irgendwie ein Fuchs und seine Großmutter, vielleicht ist das ein Kinderbuch, was er mal gelesen hat, oder? Mhm. Obwohl, ein Kinderbuch, ein Fuchs, das seine Großmutter, Märchen vielleicht. Ja, aber ich finde schon, also, oder im dritten Kapitel kommt das ja dann, obwohl ich gerade eben ja gesucht habe und nicht gefunden habe, aber ich finde schon, manchmal ist er in den Gedanken ganz schön gewalttätig. Also jetzt nicht ständig, aber es geht dann auch, manchmal geht es irgendwie zur Sache. Also, dass er mit seinem Historizismus, ich glaube, irgendwo holt er nochmal richtig aus, dann jetzt auch irgendwie. Ist das hier schon im zweiten Kapitel
vielleicht sogar? Im zweiten Kapitel ist ja noch das Gespräch mit dem Mr. Deasy, der sich als ziemlicher Antisemit und auch als irgendwie Chauvinist.
Ja, und da kommt übrigens noch eine Eigenschaft vom Stephen Dedalus aus, der kann nicht mit Geld umgehen oder überall Schulden hat. Dass der Deasy erzählt ihm doch hier, wo ihm das Geld gibt, pass mal auf dein Geld, ach genau, und hier schön, ach so, hier, was ist das stolzeste Wort, was ein Engländer sagen kann, fragte Mr. Deasy irgendwie. Und die Antwort ist dann, ich habe alles bezahlt. Mhm. Und da schreibt er als Kommentar dazu, das ist wahrscheinlich Introspektion vom Dedalus, ordentlicher Mensch, solider Mann. Cool. Ich habe alles bezahlt, ich habe auch nie nur einen Schilling geborgt in meinem Leben. Können Sie sowas von sich sagen? Ich bin nirgends etwas schuldig, können Sie es? Und dann geht seine Aufzählung los beim Stephen Dedalus. Mulligan, 9 Pfund, 3 Paar Socken, ein Paar Schuhe, Schlipse. Curran, 10 Guinea, McCann, ein und so weiter und so fort.
Lustig,
ne? Ja. Und da merkst du irgendwie, okay, der Dedalus schlägt sich über die Runden als Aushilfslehrer und hat einen Haufen Schulden auf alle Fälle. Im Augenblick nein, antwortete Steven. Also auf die Frage, können Sie das von sich sagen?
Aber ist es nicht witzig, diese Überstellung von dem, was er denkt, diese genaue Auflistung, diese haarkleine Auflistung, 3 Pfund das, Socken von dem und so weiter und diese karge Antwort.
Ne? Ja.
Nee, im Augenblick nicht.
Im Augenblick nicht. Mr. Deasy lachte mit breiter Lust und stellte seine Sparbüchse wieder zurück. Dachte ich es mir doch, sagte er fröhlich. Aber er nimmt es locker. Aber eines Tages müssen Sie es auch von sich sagen können. Wir sind ein großzügiges Volk, aber wir müssen auch gerecht sein. Ich habe Angst vor diesen großen Worten, sagte Steven, die uns so unglücklich machen. cool. Ich habe 3 Generationen gesät seit O'Connells Zeit. Ich habe die große Hungersnot. Ja, gut, der fängt also, ist so ein bisschen Patriot auch, so ein bisschen so ein irischer Patriot.
Na,
oder ein Engländer. Ja, und irgendwie haut er noch einen mit Juden raus, für genau. Also, das ist auch schon ganz schön. Das kommt dann. Und er rennt ihm ja nochmal hinterher.
Ja, das ist,
er rennt ihm ja nochmal hinterher, weil er ihm noch einen Witz erzählen will.
Diesen komischen Witz mit den, warum die Iren das einzige Volk ist, die sozusagen.
Ja, genau.
Die Juden nicht rausgeschmissen haben, eben weil sie nie reingelassen haben.
Und dann rennt er. Ja, da rennt er noch weg. Was ist denn das für eine Szene irgendwie? Eins wollte ich nur noch sagen, meinte er. Irland hat, sagt man, die Ehre, das einzige Land zu sein, das niemals die Juden verfolgt hat. Wussten Sie das? Nein. Und wissen Sie warum? Die klare Luft brachte ein strenges Runzeln auf seine Stirn nach dem kurzen Einschub. Warum, Sir? Fragte Steven und begann zu lächeln. Weil sie es nie hereingelassen hat, sagte Mr. Deasy feierlich. Ein Hustenanfall Gelächter sprang aus seiner Kehle. Jetzt kommt deine Beschreibung. Das ist auch so eine coole Beschreibung, ja, stimmt. Eine rasselnde Kette Schleim hinter sich herzerrend. Ein Hustenanfall Gelächter sprang aus seiner Kehle. Eine rasselnde Kette Schleim hinter sich herzerrend.
Ja, aber das finde ich halt, es ist halt so gut beschrieben, aber dass er halt solche Sachen halt auch beschreibt, ne? Der würde nie. Also das sind also so Tabu-Sachen, ne? Das sind also so eklige Sachen, die aber wirklich mit Menschen, die aber irgendwie menschlich sind. Aber wo hat denn dieses Frauenchauvinistisch? Irgendwas gegen Frauen hat er doch auch gesagt. Irgendwas war mit Frauen. Ich habe es mir da ja nur angestrichen.
Mit Frauen? Der Deasy. Weisheit.
Der hat Romus gegen Frauen, also irgendwie was Frauen.
Naja, hier. Ist auch ziemlich zum Ende hin.
Ah ja, mit der Sünde.
Ich bin glücklicher als Sie, sagte er. Wir haben viele Irrtümer begangen und viele Sünden. Durch ein Weib kam die Sünde in die Welt, um ein Weib, das nicht besser war als sein Ruf. Helena, die entlaufene Frau des Menelaos, führte die Griechen 10 Jahre lang Krieg gegen Troja. Ein treuloses Weib brachte erstmals die Fremden an unsere Küste hier. Frau McMurdochs mit ihrem Buhlen erhob, den Fürsten von Brefni.
Na, aber ich glaube, da gibt er einfach nur wieder, was sozusagen die typische Auffassung der Zeit war, oder? Mit der Frau auch die typische Auffassung der Bibel. Ich meine, ich glaube, der ist jetzt eine chauvinistischer als irgendwie andere. Ich glaube, der gibt einfach so diesen Standard wieder, diesen gedanklichen. Okay, mit dem Antisemiten, das war schon ein bisschen. Mit dem Antisemitismus ist wahrscheinlich noch ein bisschen schärfer, aber ich glaube, das ist der Mr. Deasy entspricht, glaube ich, einfach nur, das ist so ein typisches Beispiel seiner Zeit, so von bestimmten Gesellschaftsschicht.
Ja, so ein bisschen Bildungsbürgertum. Ja, und gottgläubig.
Ja, so wie halt diese Gesellschaft halt, glaube ich, die typische Gesellschaft zu der Zeit in Irland oder in Dublin war.
Ja, dann müsste man sich eigentlich auch noch mal ein bisschen Hintergrund anlesen, wie das damals
ist,
eigentlich
aber
so
das ist
war.
aber irgendwie, mit seiner Reaktion zeigt ja der Steven, dass er da irgendwie schon ein bisschen anders ist. Also er teilt diesen Antisemitismus-Klubbe, ne?
Nee, ich glaube auch nicht. Na, beziehungsweise gibt es auch, das ist auch hier eine Szene vorher, irgendwie die Wege des Schöpfers sind nicht unsere Wege, sagte Mr. Deasy. Alle Geschichte bewegt sich auf ein einziges großes Tor zu, die Offenbarung Gottes. Stevens Daumen schnellte hoch und wies auf das Fenster. Das ist Gott.
Ja, stimmt.
Hurra,
Also,
hurra. Achso, weil draußen die Kinder Hockey
da,
spielen.
und das da.
Was? Fragte Mr. Deasy. Ein Gebrüll auf den Gassen, antwortete Steven, die Achseln zuckend. Die Achseln zuckend, also Religion, komm mir nicht mit deinem Gott so. Interessiert ihn nicht.
Ja, aber das habe ich auch ohne Verständnis, warum er dann sagt, das ist Gott hier. Also, da macht
Nee,
er
er
sich ein
zeigt durchs
bisschen
Fenster.
lustig.
Ein Gebrüll auf den Gassen, ja. Also.
Ja, meint die Jungen, die da draußen spielen und rumkrakeelen. Aber ich meine, schon bei der Mutter zeigt das ja, dass der Steven irgendwie zur Religion irgendwie eine distanzierte, vielleicht auch eher ablehnte, aber hier macht das sich ja direkt lustig, ne? Ein bisschen.
Die Geschichte, sagte Steven, ist ein Albtraum, aus dem ich zu erwachen versuche. Naja, das ist schon manchmal ein bisschen düster drauf. Also, ich denke mal schon, der Daedalus ist auch so ein bisschen so ein in sich gekehrter, aber ist auch irgendwie, betrachtet sich auch als Künstler irgendwie.
Wieso?
Naja, ich glaube, das, was er da. Also es kommt, glaube ich, im dritten Kapitel. Ich finde das nicht mehr. Ich habe mir da, glaube ich, gar nicht so viel unterstrichen. Dritte Kapitel heißt Proteus übrigens. Proteus hatte ich mir aufgeschrieben. Alter Meeres ist ein alter Meeresgott.
Also, das Symbol ist Flut und der Titelname ist Proteus.
Genau, es geht um die Philologie, also um die Sprachwissenschaft. Das ist die Wissenschaft. Die Farbe ist grün, warum auch immer.
Vielleicht mehr.
Vielleicht mit dem Meer, ja. Und der Stil ist ein Monolog. Also kann man auch sehr gut nachvollziehen. Innerer Monolog und ab und zu kommt man die Außenwelt reingeblitzt. Und teilweise sind die Grenzen hier absolut schwimmend oder man weiß es gar nicht so genau.
Ja,
Das hattest du auch schon gesagt, diese eine Szene. Aber warte mal kurz.
es manchmal schwimmt, ob es jetzt diese Erzählung, diese neutrale Erzählung dieser äußeren Handlung ist oder ob
Ja.
es schon. Es geht immer so über, die Übergänge sind ein bisschen fließender als hier. Hier waren das ja manchmal so richtig knallharte Brüche. Bei dem Schüler zum Beispiel. Außen- und Innenwelt, das waren so total krasse Brüche, weil die Außenwelt war der Dialog und dann auch immer diese Innenwelt. Also das war, finde ich, da hat man es gut gesehen. Und hier ist es so ein bisschen fließender.
Da ist voll verschoben, ja, von der Gewichtung her.
Was ich hier schön finde, also hier ist ja viel innerer Monolog, also
Na, ich fast ausschließlich.
fast ausschließlich, aber ein was fand ich ziemlich schön und das ist, also da fand ich, das macht das sprachlich, das zeigt ja irgendwie so ein sprachliches Können, diese Beschreibung des Hundes am Strand, das
Ach,
finde ich
das mit
super.
der aufgequollene Hund da, das Aas. Ach
Nee,
nee, wie der
nee,
Hund aus der Brandung kommt.
wie der andere Hund dann an diesem
Ja,
Aas schnüffelt, das
Kevin
fand ich ziemlich cool. Und bei dem Kapitel habe ich auch nicht. Ob ich diese Nummer habe. Ja, aber auch hier, diese Beschreibung. Der gedunsene Kadaver eines Hundes lag wie hingeräkelt auf Blasenteig. Blasentang. Ist echt.
Ja, beziehungsweise hier
Und
ist auch
dann,
so
dann, dann, sieht er
ein.
immer, dann sieht er in der Ferne immer diesen Mann und die Frau, die zu dem dieses Hund. Und hier geht es nämlich los. Ein Weib und ein Mann, ich sehe die Röckchen bei ihr, hochgesteckt, wett ich. Und hier ist es nämlich das erste Mal, wo diese Außenhandlung auch in der Ich-Perspektive beschrieben wird. Ein Mann und ein Weib. Ich sehe die Röckchen bei ihr. Weil es gibt ja manchmal diese äußere Handlung, wird meistens aus der Er-Perspektive.
Ja.
Da wird auch über ihn gesprochen.
Ja.
Zum Beispiel hier habe ich mir ganz viel. Hier, er lupfte die Füße aus dem Gesaug und kehrte oben zurück über die Felsenmole. Da wird über den Daedalus selber geschrieben über den Steven. Ja. Was er so denkt, das ist eigentlich meistens nie so die Wiedergabe der äußeren Handlung, nur so ein paar schwache Reflexe.
Oder genau, er bleibt kurz an der Oberfläche und dann driftet er meistens
aber
weg.
Aber hier ist er schon sehr bei der Außenwelt mit. Und ich glaube, das ist schon eher, was er denkt, wie er das wahrnimmt. Hier wird es nämlich eher aus der Ich-Perspektive. Ich sehe die Röckchen bei ihr hochgesteckt, werde ich. Der Hund der beiden sprang tänzelnd um eine Bank, schwindenden Sandes, trabend, schnuffelnd überall, hält noch etwas Ausschau, was er in einem früheren Leben verloren. Das ist nämlich keine neutrale Beschreibung der äußeren Handlung. Mm. Hält nach etwas Ausschau, was er in einem früheren Leben verloren. Plötzlich sauste er davon wie ein tollender Hase, die Ohren angelegt, jagt auf den Schatten einer tiefstreifenden Möwe. Des Mannes schriller Pfiff spitzte ihm die Schlappohren. Er kehrte um, tollte zurück, kam näher, trabte mit blinkenden Flanken. Auf orangebraun tingiertem Feld ein Bock, einen Lauf gehoben, in natürlicher Farbe ohne Geweih. Am Spitzensaum der Flut hielt er an, mit steifen Vorderhufen, seewärts gerichteten Ohren. Seine emporgewandte Schnauze stieß Gebell gegen das Wellengerausch. Herden von Walrossen. Ist das denn herrlich? Dieses, wie er das nennt, Walrosse, und wie er den Hund so beschreibt. Sie schlängelten sich auf seine Füße zu, sich wellend, aufschwellend, in vielen Kämmen, jede neunte, sich brechend, verplätschernd, aus weiterer Ferne, Wellen um Wellen. Muschelsammler, sie warteten ein Stückchen weiter im Wasser, bückten sich. Das sind jetzt wieder die Männer und die Mann und die Frau und zogen ihre Säcke hindurch, hoben sie wieder und warteten zurück. Der Hund lief kläffend auf sie zu, richtete sich mit tappenden Pfoten an ihnen in die Höhe, ließ sich wieder auf alle Viere fallen und richtete sich wieder an ihnen auf, in stummen, plumpen Schmeicheln. Ungeachtet hielt er sich bei ihnen, als sie auf den trockenen Sand zukamen, ein Fetzen Wolfzunge rot lächzend aus seinen Rachen. Ja,
schön, ne?
Sein gefleckter Körper tänzelte ihn voraus und trottete dann im Galopp eines Kalbes davon. Der Kadaver lag auf seinem Pfad, er blieb stehen, schnüffelte, strich um ihn herum, den Puder, schnupperte näher, umkreiste ihn nach Hundeart, rasch des toten Hundes, ganzes durchnässtes Fell, abschnüffelnd, Hundeschädel, Hundegeschnief, bewegt sich, Augen am Boden, auf ein einziges großes Tor zu. Ach du armes Hundeaas, du, hier liegt des armen Hundeaases Aas. Das ist eine...
Also das dachte ich mir auch. Das ist auch so ein Beispiel für der Daedalus manchmal, also so abartig, also aber nicht abartig, aber so irgendwie so, oh, warte mal, Hundeaas.
Na eben, weil solche Abgründe sind wie Delikatessen für den, wie diese Leiche, die erwartet wird, dass sie jederzeit wieder auftaucht, weil der Typ verschwunden ist seit Tagen und irgendwann muss er jetzt wieder zum Vorschein kommen. Und diese Beschreibung, diese Vorstellung dieser auftauchenden Leiche. Und hier weidet er sich so an diesem Hundekadaver und wie der andere Hund drumherum schnüffelt. Das ist Wahnsinn. Aber ich finde, diese Beschreibung ist keine aus dieser Erpech-Perspektive. Hier ist es der Daedalus, der das verfolgt und beobachtet. Und das finde ich hier besonders. Weil sonst war es immer so ganz klar, wenn so die äußere Handlung beschrieben wurde, dann war es immer eine Erpech-Perspektive. Mhm. Und dieses, was du Introspektion nennst, war immer eine Ich-Perspektive. Also da kam immer viel Ich vor.
Ja.
Und hier ist es aber schon... es ist schon noch irgendwie seine Gedankenwelt, aber die ist ganz sehr die geht so vollkommen an der Außenwelt diesmal auf. Also der ist mit der vollen Aufmerksamkeit. Ja, er
beschreibt doch das, was er sieht halt.
Ja, genau, aber das ist wirklich minutiös. Und sonst ist er ja ganz weit weg von der Außenwelt mit seinen Gedanken, sondern ganz sehr bei sich und vielleicht ganz weit in der Geschichte und irgendwo anders. Und hier ist er aber mit seiner Aufmerksamkeit mal richtig bei der Außenwelt dran. Aber so minutiös, so sehr aufmerksam.
So genau und so viele Gedanken hervorrufend auch irgendwie. Nein, also so assoziativ denkend auch irgendwie.
Trotzdem so genau beobachtend. Hier geht es ja weiter, was mir so gefällt hat. Hier liegt das arme Hunde, Ass. Tatas, weg du. Weg da, du Mistvieh. Es ist jetzt wieder der Dialog. Mhm. Der grelle Zuruf ließ ihn zu seinem Herrn zurückzuckeln und ein grober, unbestiefelter Tritt förderte ihn unverletzt über eine Sandzunge, zusammengekrümmt im Flug. Er schlich am Boden zurück. Sieht mich nicht? Also...
Der geht den Gedanken des Hundes, ja.
Steven, nee. Steven gemeint.
Ach so, sieht mich nicht. Okay,
sieht mich nicht. Sieht, am Rande der Mole trabte er dahin, kam ins Trödeln, beschnupperte einen Felsen und pinkelte unter gehobenem Hinterlauf dagegen. Er trottete weiter, hob nochmals den Hinterlauf und bepinkelte rasch kurz einen unbeschnupperten Felsen. Die schlichten Freuden der Armen. Jetzt kommt er wieder in diese Introspektion. Nur dieser Satz.
Mhm.
Seine Hinterpfoten spülten dann Sand, dann krapschte und gruben die Vorderpfoten. Hat irgendwas da vergraben. Seine Großmutter.
Jetzt kommt wieder was mit Großmutter.
Jetzt trifft es da wieder ab. Er wühlte im Sand, krapschend, grabend und hielt inne, um in die Luft zu lauschen. Scharrt dann wieder den Sand auf mit furiosen Pfoten und hörte bald wieder auf. Ein Pader, ein Panther im Ehebruch gezeugt. Aas galt die Toten. Also jetzt geht er wieder weg. Aber hier merkt man, er war die ganze Zeit unglaublich, also wie genau der das beschreibt, diesen Hund, wie der sich am Strand verhält. Und am Ende merkt man aber wieder, dann jetzt fängt er wieder an abzudriften.
Ja, mit so schönen Formulierungen halt. Mit so schönen kurzen Formulierungen, wo du auch genau weißt, ein grober, unbestiefelter Tritt. Okay.
Ja.
Ja.
Und wie er so am Boden zurückschlägt, also das ist, also ich finde, diese Szene, diese Beschreibung mit dem Mann und der Frau am Meer und dem Hund, das finde ich super. Also
ja, sprachlich ganz groß auf alle Fälle.
Da war ich
und das Gute ist bei Ulysses, da kommt noch viel mehr. Also das geht ja so weiter. Das ist ja das Krasse, der lässt ja nicht nach. Also der lässt überhaupt nicht nach, der Joyce. Der knallt dir das ganze Buch so um die Ohren. Also das ist unglaublich. Also das. Also da kommen noch ganz andere Sachen irgendwie. Und es ist halt auch stilistisch, das ist alles ein bisschen unterschiedlich auch. Es ist schon viel Introspektion. Also das kommt dann beim Blumen, geht das ja irgendwie so weiter. Aber es gibt dann auch zwischendurch mal irgendwie so ein kleines Theaterstück und sowas wie ein Zeitungsartikel geschrieben, das. Und es kommen aber auch noch Kapitel, die sind dann ganz, ganz schwer zu durchdringen. Also dass das hier so eine Vorstufe davon, aber da kommst du dann gar nicht mehr mit. Also da weißt du überhaupt nicht, was passiert.
Mhm.
Also wo bin ich denn jetzt hier? Ist das gedacht? Von wem ist es gedacht?
Mhm.
Passiert das jetzt gerade?
Zum Beispiel, hier war ich zum Beispiel bei dem dritten Kapitel, also als er am Strand, bis jetzt ist ja immer noch so ein roter Faden, ne? Den kann man ja ganz gut erfassen. Man weiß ungefähr, wo der Ort ist, kann sich den Ort vorstellen, man kann sich so eine grobe Handlung vorstellen. Man merkt immer nur, driftet er ab. Und in diesen Abdriftungen seiner Gedanken kann man ihm manchmal schwer folgen. Aber was ich hier im dritten Kapitel mich frage, ist, der ist doch bei diesem, der spricht, also am Anfang spricht er davon, seine Tante zu besuchen, weil die ja irgendwie in der Nähe wohnt. Und dann auf einmal ist er bei seinem Onkel. Und jetzt frage ich mich, war der wirklich bei dem Onkel oder hat er sich das auch nur vorgestellt?
Ja, das hattest du schon mal gesagt. Ich bin dann beim Lesen, ich habe es zwei, drei Mal nachgelesen. Ich weiß es mit 100% Sicherheit, weiß ich es nicht, aber ich glaube, er denkt das nur. Also er denkt das nur, weil die Szene irgendwie dann, die endet ganz abrupt.
Und weil die Tante ja nur in der Nähe wohnt, nicht der, das ist ja nicht der Mann,
ja, zur Tante. Ja, zur Tante Sarah, aber gut, es ist dann...
Er überlegt, ob er zu Tante Sarah geht und dann sagt er, aber er ist jetzt schon vorbei, jetzt lohnt sich, also so ungefähr, es lohnt sich nicht. Und dann ist er auf immer bei dem Onkel zu Hause.
Ja.
Was ist denn diese Szene?
Na hier, ich hab sie da. Sein Schritt erschlaffte hier. Gehe ich nun eigentlich zu Tante Sarah oder nicht? Meines konsubstantiellen Vaters Stimme. Ja, und dann stellt er sich die Szene vielleicht so vor. Irgendwie hast du in letzter Zeit, also er stellt sich dann das hier vor, wie es mit Tante Sarah wäre. Hast du in letzter Zeit mal wieder was von deinem Künstlerbruder Steven?
Künstlerbruder Steven? Das sagt der Vater. Meines konsubstantiellen Vaters Stimme. Und ich denke mir, das hat jetzt der Vater gesagt in der Stimme. Hast du in letzter Zeit mal was von deinem Künstlerbruder?
Na, dann wäre es ja die Schwester. Aber gut, so. Aber Künstlerbruder ist mit Bindestrich geschrieben.
Ja, da hab ich auch überlegt.
Also das wird schon auf die Sarah bezogen sein, ja.
Eine Tante, das ist ja Stevens Tante.
Genau.
Also es ist die Schwester vom Vater.
Ja, und das ist der Vater.
Und wer sagt denn das jetzt? Hast du
das weiß ich nicht.
Von deinem deinem Bruder?
Weiß ich nicht.
Gehört. Das habe ich mich auch gefragt, was das bedeuten soll.
Nein, ob er nicht vielleicht in Strasbourg Terrace ist bei seiner Tante Sally. Noch ein bisschen blablabla. Bla bla. Aber das geht ja dann hier, das geht ja noch weiter, dieser Absatz hier. Der besoffene kleine Federfuchser aus der Advokatur und sein Bruder, der Kornettist, hochangesehene Gondolieri. Und das ist dann das, wo er hingeht. Der besoffene kleine Federfuchser, das ist der Gevatter Ritchie.
Wir haben und, das überlegt es sich aber jetzt nur, oder was?
Und sein Bruder, der Kornettist, ist dieser komische, dieser Walter, der hier irgendwie die Tür aufmacht. Und der schieläugige Walter, nicht minder.
Genau.
Der seinen Ollen permanent umsirrt.
Naja, und der stellt sich jetzt vor, hier, er stellt sich jetzt vor, aber ist er jetzt nur bei diesem...
Ja, das weiß ich nicht. Genau, das, da denke ich mal eigentlich fast nicht.
Also stellt er sich nur vor, ne?
Weil die Szene, die ist ja... Okay, man kann die Szene mal lesen. Ich ziehe die röchelnde Glocke an ihrem verrammelten Koten und warte. Halten mich für einen Gläubiger, spähen irgendwo versteckt hinaus von günstiger Warte. Es ist Steven, Sir. Dann lass rein. Das sagt dann der Dings. Nur immer rein mit Steven. Ein Riegel zurückgeschoben und Walter begrüßt mich. Wir dachten erst, du wärst jemand anders. In seinem breiten Bett streckte Gevatter Richie, vom Kissen umgeben und decken, über den Hügel seiner Knie einen derben Unterarm aus. Sauerbrüstig hat sich die Oberpartie gewaschen. Morgen Neffe. Okay, Neffe, also es ist der Onkel. Mhm. Der Gevatter Richie ist der Onkel.
Mhm.
Ja. Er legt das Schoßbrett beiseite, auf dem er seine Kostenrechnung ausfertigt für die einen sumpfhölzernen Rahmen über seinem Kahlkopf.
Also die Szene in sich finde ich schlüssig. Also das kann man sich schon
vorstellen. Ja, und jetzt das Dröhnen seines irreführenden Pfiffs bringt Walter zurück. Walter ist irgendwie, also gut, das ist sein Bruder oder irgendwie sein Sohn wahrscheinlich. Aber hier wirkt
der wie ein Butler.
Ja, genau, das haben wir auch geschrieben hier, Dino. Ja, Sir, Whisky für Richie und Steven. Sag Mutter, wo steckt sie? Ist gerade Chrissy am Baden. Also hier ist... Ja, okay, warte mal, wer ist denn Mutter? Naja, die Mutter. Mhm. Also seine Frau, also Tante. Also die Tante vom Steven. Also das ist diese Tante Sarah.
Ist sie das?
Sarah? Naja, weiß nicht, aber die Szene ist trotzdem...
Aber eine Sally, die wo überlegt, ob er die besuchen
will. Ja, aber die Szene ist ja dann gleich zu Ende. Wo steckt sie? Ist gerade Chrissy am Baden, Sir? Papas kleines Betthäschen, Schnuckelpützchen. Nein, Onkel Richie. Sag Richie zu mir, zum Henker mit dem ewigen Lithiumwasser. Ganz schwach wird einem davon. Whisky? Onkel Richie, wirklich. Setz dich hin oder beim leibhaftigen Junker Satan, ich schlag dich nieder. Also, das ist auch ein bisschen, ja, schön.
Na, aber ist das jetzt die Sarah?
Ja, oder warte mal kurz. Walter steht hier vergebens nach einem Stuhl. Er hat nichts zum Hinsetzen, Sir. Zum Draufsetzen, du Pfeife. Schaff unseren Chippendale-Sessel rein. Willst du vielleicht eine Kleinigkeit essen? Verdammt, hier kannst du die affigen Faxen doch lassen. Wie wär's mit einer Speckschnitte? Schön fett gebacken, dazu noch einen Hering. Bestimmt nicht, na, umso besser. Wir haben sowieso nichts im Haus, außer ein paar Pillen gegen Kreuzschmerzen. Alerta, er dröhnte ein paar Takte. So, und dann ist die Szene aber zu Ende.
Die großartigste Nummer, Steven, in der ganzen Oper, hör doch mal. Sein wohltönendes Pfeifen klingt wieder auf, fein nuanciert, sehr luftreich pustend, während seine Fäuste groß trommelnd auf die gepolsterten Knie schlagen. Ist noch nicht zu Ende.
Ein linderer Wind dies.
Schwindsichtige Häuser Mainz, Seins und alle, den feinen Herrschaften von Klong. Groves hast du erzählt, ein Onkel von dir wäre Richter und ein anderer Onkel General in der Armee. Davon musst du loskommen, Steven, von ihnen. Nicht dort ist... Wer redet? Jetzt redet er wieder zu sich selbst,
Jetzt redet oder? Er zu sich selbst, genau. Schwindsichtige Häuser, meinst. Und deswegen, die Szene ist ja da zu Ende. Also die nehmen sich einen Stuhl und wollen Whisky trinken, aber irgendwie...
Das ist noch seine. Er dröhnt ein paar Takte aus Ferrandos...
Ja, genau, aber er schreibt nicht irgendwie
und jetzt geht er wieder. Steven in der ganzen Oper, hör doch mal, das sagt er ja noch.
Ja.
Und dann sein wohltönendes Pfeifen klingt wieder auf, fein nuanciert, sehr luftreich pustet, während seine Fäuste großtrommelnd auf die gepolsterten Knie schlagen. Und jetzt hier fängt er wieder an, hier löst er sich langsam aus der Situation. Ein linderer Wind, dies schwindsichtige Häuser, meines, deines, jetzt das
über das. Ja, das denkt er wieder. Ja. Und hier kommt übrigens auch noch, das ist auch schön, das habe ich mir auch mal unterschrieben, dass er lügt. Also er hatte irgendwie Leute belogen aus Scham. Den feinen Herrschaften von Klongos hast du erzählt, dein Onkel von, also nur so als Nebenaspekt, von dir wäre Richter und anderer Onkel
aber General. Aber ist denn der Onkel Richie jetzt der Mann von der Tante Sarah? Nee, ne? Weil hier geht ja los, gehe ich nun eigentlich zu Tante Sarah oder nicht?
Ja, das sagt er dann später. Und deswegen denke ich auch, dass die Szene, dass die nur in seinem Kopf stattfindet.
Nee, aber die Tante ist ja anders. Die ist ja nicht Sarah hier. Das ist ja der Onkel Richie und wie heißt dessen Frau? Die ist
ja, das kommt Sarah. Nicht raus. Das geht nicht raus, das kommt nicht raus. Also das könnte man, ich vermute es ganz stark. Weil wie gesagt, hier geht es ja, sag Mutter, wo steckt sie? Also das sagt der Dings zum Walter. Mhm. Also sagt deine Mutter, wo steckt sie denn? Ist gerade Chrissy am Baden. Also
ja, aber hier steht doch Tante Sally. hier geht's
wo steht Tante Sally?
Gehe ich nun eigentlich zu Tante Sarah oder nicht? Das fragt sich der Steven selber, ne? Mein konsubstantiellen Vater Stimme. Hast du in letzter Zeit mal was von deinem Künstlerbruder Steven gesehen? Was soll denn das? Nein. Ob er nicht vielleicht in Straßburg Terrace bei seiner Tante Sally ist? Ob er nicht in Straßburg Terrace ist bei seiner Tante Sally? Und dann habe ich überlegt, jetzt denkt er an diese Tante Sally und stellt sich das vor. Noch ein bisschen höher könnte er wohl nicht fliegen, was? Und sag doch mal, Steven, wie geht's Onkel C? Das ist als Nidarichi oder was? Oh, du mein schluchzender Herrgott, in was hab ich da bloß reingeheiratet? Die Jungs auf dem Heuboden oben, der besoffene kleine Federfuchser aus der Advokatur und sein Bruder, der Kornettist, hochangesehene Gondoleri und der schieläugige Walter. Also der Walter muss ja irgendwie mit diesem
der
Onkel
hängt da
C,
auch irgendwie,
ja eben. Aber ist mit diesem Onkel C da Richie gemeint?
Ja, also ich verstehe es nicht hundertprozentig. Wie gesagt, ich könnte mir aber vorstellen, dass er sich das ausgedacht hat, weil eben später kommt er ja, na, gehe ich jetzt eigentlich zu der oder nicht?
Na, gehe ich? Nee, das kommt ja vor.
Nee, geh aber, es kommt, dann, aber es kommt dann später nochmal, dass er an der Abzweigung ist irgendwie.
Nee, das ist also, er ja schon vorher. Er kommt ja nicht mehr, der kommt ja nicht mehr.
Echt? Ich dachte, er kommt dann später an
der Abzweigung. Er kommt ja, dass er vorbei ist.
Hier, stimmt. Gedanken verloren. Hm. Gehe ich doch nicht zum Kischleuchtschuss.
Ach, er blieb stehen an der Abzweigung zu Tante Sarah. Bin ich schon vorbei? Gehe ich denn nicht hin?
Hm.
Anscheinend nicht.
Genau. Irgendwo gibt's das, finde ich. Ich habe es im
Ja, aber ist dann die. Aber was ist jetzt so dieser Richie? Ist jetzt der Richie der Mann von der Tante Sarah? Und
würde
der bildet
so
sich das
ja.
nur ein, dass er bei der Tante Sarah.
Genau, dass er bei denen kurz klingelt und was ist dann los? Okay, der komische Sohn macht auf.
Aber wer ist denn Tante Sally und Onkel C? Weil der Walter, der ja aufmacht in dieser Situation, der wie so ein Butler sozusagen fungiert, der hat ja auch irgendwie, ist ja auch in Verbindung mit der Tante Sally und diesem C,
ja.
Onkel C.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, das war auch so ein bisschen.
Ja, das weiß ich.
Aber jedenfalls bildet der, also der ist nicht bei der Tante Sally Sarah gewesen und wahrscheinlich auch nicht bei diesem Onkel Richie.
Kann schon sein, dass er da kurz mal angedingst hat, aber wie gesagt, die Szene ist mir zu abrupt zu Ende.
Na, auch die fängt auch zu abrupt an.
Weil das nächste ist dann irgendwann, kommt das mal Ewigkeiten Introspektion und dann kommt man wieder irgendwas mit, dass er irgendwo ganz woanders ist, wo er überhaupt nicht hin wollte.
Aber ich finde, der ist auch zu abrupt da. Und warum soll denn, also es gibt am Strand dann diese
ja.
Also ich denke mal, der bildet sich das mit, der malt sich das nur aus, wie das bei der Tante wäre oder bei dem Onkel.
In die unausweichliche Modalität der unausweichlichen Visualität.
Dube makaber trifft es wahrscheinlich noch, wenn man so manche Sachen sagt.
Ja, makaber.
Dass manche Sachen irgendwie makaber sind. Eben mit dieser Leiche, die erwartet, also im ersten Kapitel, wenn er das so beschreibt, wenn er sich das so vorstellt, wie diese Leiche da hochkommt, wie die aussieht und. Und irgendwie. Makaber und irgendwie, weiß ich nicht. Kann man denn so solche Äußerungen? Er legte den trockenen Rotz aus dem Nasenloch, gepopelt auf einen Sims aufs Fels, fein säuberlich. Wie kann man das nennen? Für sowas hat er doch ohne
Frage. Wie gesagt, ich denke mir, das ist halt so manchmal so eine Vorstufe vor eklig so.
Naja, er beschreibt so Sachen, die eklig sind, aber die trotzdem irgendwie menschlich sind. Weil jeder kennt irgendwie Rotz, aber es würde wahrscheinlich nicht jeder würde die aus dem Nasenloch popeln und auf dem Sims legen. Und vielleicht machen es ja einige. Aber das ist dann, glaube ich, so eine ganz ekelhafte menschliche Handlungsweise, die jeder sich schämt. Die würde niemand öffentlich zugeben. Davon würde niemand erzählen.
Ja.
Dass jemand sozusagen die Puppe aus der Nase
findet. Ja, und dann schön ablegt.
Ja, oder wegschnippt. Das hast du mal gesagt. Du hast die Nase rauszieht und wegschnippst. Das ist auch sowas. Aber darüber zu schreiben in dem Buch finde ich schon krass.
Ja, also er scheut sich überhaupt nicht hier ganz komische Sachen. Also
aber der so ist auch nicht der richtige Ausdruck. Das ist irgendwie so. Ja, es ist so ein bisschen skurril, aber irgendwie auch so irgendwie so.
Naja, derb ist es manchmal schon. Also irgendwie so, weil die manche Sprüche raushauen, einfach mal so.
Ja, aber das würde ich, den Spruch jetzt. Er legte den trockenen Rotz aus dem Nasenloch gepuppelt auf einem Sims. Aus Fels, fein säuberlich, das würde ich jetzt nicht als derb bezeichnen, sondern irgendwie so wollen.
Naja, nee, das ist
ein bisschen abartig.
Ja, Naja, so ein bisschen irgendwie, aber die Ästhetik des Hässlichen, keine Ahnung, ja. Also irgendwie sowas vielleicht.
Ja, oder des Ekligen, oder das sind was, was Menschen vielleicht auch manchmal machen, aber sich dafür schämen, dass sie das machen.
Ja, vielleicht ist es dann wieder, ist es wieder bei Kant, deinem.
Und für ihn ist es irgendwie was Selbstverständliches.
Naja, und das ist vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, also das versucht es ja auch sprachlich schon schön darzustellen, so, also irgendwie. Also, dass diese Szene halt, ja, dass das auch eine gewisse schöne, ein bisschen so eine gewisse Ästhetik hat.
Naja.
Fein säuberlich oder
also naja, irgendwie,
schön,
ja,
schön abgelegt.
Ja, irgendwie so abgefahren.
Ja.
Solche Formulierungen und. Also, er ist auf jeden Fall sprachgewaltig, der eben was ist diese Beschreibung des Hundes, wie er das macht, das ist super. Und auch in vielen anderen Ausdrucksweisen ist er einfach super. Aber man muss sich halt schon, das muss man schon dazu sagen, ganz schön durch das Buch quälen. Also es ist eine Leiche. Der Genuss kommt erst später. Man muss sich wirklich schon manchmal auch ganz schön erstmal durchkämpfen und quälen. Auch durch Passagen, wenn du überhaupt gar keinen Stich siehst. Wovon redet der jetzt eigentlich?
Naja, und wie gesagt, das bleibt auf dem Niveau. Also es gibt noch mal ein paar Ausreißer nach oben und nach unten. Also sprachlich bleibt er, also hält er das Niveau auf alle Fälle durch. Aber wie gesagt, es gibt dann Sachen, die kapierst du einfach überhaupt nicht mehr. Aber es gibt auch schon so noch ähnliche, also wo auch dann die Gedanken vom Leopold Blum, der kommt dann das nächste Mal, der eigentliche Hauptprotagonist, dass er so ähnliche Gedanken hat.
Also ich glaube.
Und die beiden sind ja, also das ist ja, ja, sind wir wieder bei der Anlehnung an die Odyssee. Das ist ja erst Telemach ist ja der Sohn vom Odysseus. Und in der Odyssee, die ersten vier Kapitel, die ersten vier Gesänge sind ja da, die handeln halt auch vom Telemach, wie er versucht, Informationen über seinen Vater rauszubekommen. Und erst geht er zu dem Nestor, der kann ihm nichts sagen, und dann geht er zum Menelaos.
Der kann ihm
auch nicht viel mehr sagen, aber wie gesagt, ich habe ein bisschen, das dritte Kapitel heißt ja Proteus, und Proteus ist so ein alter, ist ein ganz alter Meeresgott, also nicht so wie der Poseidon, aber irgendwie so ähnlich.
Aber mit drauf. Dem Unterschied, der Steven will ja nichts über seinen Vater raus.
Nee, eben, also aber.
Also, der Vater klingt mal kurz an hier in dem
dritten Kapitel. Ja, ganz am Anfang.
Im dritten Kapitel.
Ja, genau, ganz am Anfang im dritten Kapitel.
Also, mit der Stimme von seinem Vater,
er hat die Stimme,
als es um die Tante geht.
Das ist auch
meines konsubstantiellen Vaters.
Nee, das ist noch eine halbe Seite vorher. Ja? Da hast du hier, im Schoße Sündendunkel lag auch ich. Also er sieht hier an dem Strand, sieht er irgendwie die eine Hebamme. Und da sieht er jemanden. Und da kommt er hier, in Schoße Sündendunkel lag auch ich, erschaffen, nicht gezeugt. Von ihnen, dem Mann mit meiner Stimme und meinen Augen und einem Geisterweib mit Asche auf dem Atem. Sie umschlangen einander und trennten sich, taten des Kupplers Willen. Von der Äonen Anbeginn hat er großgeschrieben, mich gewollt und wird nicht hinweg mich wollen und jetzt nochmals. Eine Lex Aeterna bleibt um ihn. Ist das dann die göttliche Substanz, darin Vater und Sohn konsubstantiell sind. Wo ist der arme, gute Arius, dass er es damit mal versucht? Also, ja, ganz komische Passage, wo ich mir dachte, ist das hier Größenwahn? Also, dass er irgendwie denkt, er ist nicht gezeugt, sondern erschaffen. Also, von Gott hat er mich gewollt. Also er ist ja eigentlich nicht religiös, aber irgendwie so.
Ja, meinst du Gott?
Ja. Von Äonen Anbeginn hat er mich gewollt.
Na, aber er spricht ja auch schon irgendwo von der Vater ganz am Anfang des dritten Kapitels. Geht es doch mit der Vater-Sohn-Beziehung, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, was sein Vater ist.
Irgendwo spricht er doch richtig von Vater-Sohn-Beziehung.
Also auf jeden Fall diese Parallele zu Odysseus, also so richtig klar ist mir das überhaupt nicht, aber auf alle Fälle ist es dann im Storyverlauf so, das kann man glaube ich schon erzählen, halt, dass die beiden am Ende zusammentreffen. Also der Stephen Dedalus und der Leopold Blum, die treffen dann irgendwann im Verlauf des Abends, treffen die aufeinander. Also da gibt es auf alle Fälle eine Parallele. Und warum, also der Leopold Blum ist nicht der Vater vom Stephen Dedalus, aber so ein bisschen der geistige Vater.
Der Blum? ist der geistige Vater von einem Daedalus.
Ja.
Aber der Daedalus, der taucht ja auf. Der taucht ja nochmal, der Vater taucht ja
nochmal. Oder jedenfalls, auf oder so ein Vater, den Steven vielleicht nie gehabt hat. Also so ist dann am Ende, also so kann man halt auch irgendwie so die, ne, so die Hauptstory beschreiben halt. Also das ist ja.
Aber
das ist so die ein Teil der Hauptstory, dass am Ende die beiden vom Plot her gesehen, die kommen dann halt zusammen und das ist eines der Telemach und das andere ist der Odysseus.
Aber Steven kennt seinen Vater und der taucht ja dann auch dann bei den nächsten Kapiteln auf in der Redaktion, der Zeitungsredaktion, in der der Blum arbeitet.
Arbeitet der da Daedalus, der Vater?
Der Alte.
Ach so, okay.
Der taucht auf jeden Fall auf. Und der Daedalus, der Steven, hat ja auch Connections zur Zeitungsszene, sonst würde er dann Mr.
Naja, Deasy
ihm den Brief geben.
Ja, ja, aber da kommt aber nicht sein. Aber da, Daedalus erwähnt aber in dem Gespräch mit dem Deasy, dass er kennt jemanden bei der Zeitung. Er würde ja dann sagen, irgendwie, ja, warte mal, mein Vater ist da irgendwie.
Muss er nicht unbedingt, nö, das würde er nicht sagen.
Meinst du nicht?
Nö, kann man das sagen, ich kenne jemanden, das ist nicht unbedingt, nö. Würde
okay.
Ich das unbedingt sagen, ich kenne jemanden. Muss auch damit der Vater gemeint sein, aber der Vater taucht auf jeden Fall später auch bei dem.
Okay.
Ziemlich zeitig. Ich weiß nicht, ob es gleich im vierten Kapitel ist, aber.
Na gut, aber ich meine, es wird aber erst zum Ende hin dann.
Aber ich finde auch, der Leopold Blum im vierten Kapitel wird doch krass eingeführt, ne? Aas mit Vorliebe. Mr. Leopold Blum ist das Erste, was von ihm gesagt wird, wieder was Abartiges. Weil viele mögen das nämlich, ne? Mr. Leopold Blum aß mit Vorliebe die inneren Organe von Vieh und Geflügel. Das ist der erste Satz des vierten Kapitels. Das Erste, was zu diesem Blum gesagt wird.
Ja, wurde gleich irgendwie, und wenn du dann die Parallele siehst, irgendwie zum Odysseus, also irgendwie so ein strahlender Held, also vielleicht auch ein bisschen schelmisch, aber auf alle Fälle, und dann irgendwie, wo du denkst, machen, ne? Ja, auf jeden Fall, also er will, glaube ich, schon auch ein bisschen irgendwie, also alles mit dem Augenzwinkern irgendwie Odysseus halt. Oder das ganze Buch irgendwie Ulysses, also irgendwie ist es auch ein bisschen vom Joyce, naja, ich würde sagen vermessen, aber es ist auf alle Fälle originell, aber naja, also man darf jetzt nicht erwarten, okay, der interpretiert die Odyssee jetzt mal neu, so ungefähr nach dem Motto, also er interpretiert sie schon neu, aber halt auf seine Art, das ist alles halt auch ein bisschen mit den Augenzwinkern und da denke ich mal, okay, das dritte Kapitel nennt er halt Proteus, aber es gibt da jetzt keine irgendwie Verbindung, also der Telemachos zu dem Menelaos, erstens, man müsste das Kapitel eigentlich Menelaos heißen, aber er nennt es halt nach dem Proteus, nach dem Gott, und die beiden haben aber auch eine Geschichte, der Proteus und der Menelaos, und das kommt, glaube ich, kommt das in der Odyssee vor, dass der Proteus ist halt so ein alter Meeresgott, und der hat drei Gaben, also der ist unglaublich alt, und der kann in die Zukunft sehen, also der hat die Vision, der ist, wie heißt es, der ist auf alle Fälle, ich hatte es hingeschrieben, Proteus, alter Meeresgott, prophetisches Wissen, Gestaltwandler, genau, er ist Gestaltwandler. Und der Menelaos kommt dann zu ihm und will was von ihm wissen, und der Proteus will das aber ihm nicht sagen, und nimmt dann verschiedene Gestalten an von verschiedenen Tieren, und am Ende hat er aber keinen Bock mehr, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es am Ende ihm sagt oder nicht. Es klingt so ein bisschen so, und das könnte damit gemeint sein, aber wie da halt die Verbindung ist jetzt hierzu, keine Ahnung.
Wollen wir das jetzt machen?
Warte mal, ich hatte noch die eine Stelle gefunden, wo ich sagte hier, gewalttätig. Mhm. Hier, er fantasiert Gewalt, also gut, das ist jetzt, ja, gut. Punkt, Gebot mit Mr. Deasy mit seinen Tasten. Also der Deasy schreibt jetzt gerade diesen Brief fertig. Doch eine unverzügliche Ventilierung, die so wichtig war. An Spielen und Gaunern hetzten wir vorüber. Also er denkt jetzt an irgendein Pferderennen, der Daedalus. An Spielern und Gaunern hetzten wir vorüber, immer den Hufen nach, den wetteifernden Kappen und Jacken. Und vorbei an der fleischgesichtigen Frau einer Metzgersgattin, die durstig in ihrer Apfelsinenhälfte herumschmatzte.
Ach, das ist so hervorragend,
ne? Herrlich. So, dann kommt wieder Außenperspektive, Gebrüll drang schrill vom Spielfeld der Jungen herüber und ein schwirrender Pfiff.
Mhm.
So, und jetzt geht's los. Wieder ein Tor. Ich bin mitten unter ihnen, unter ihren kämpfenden Körpern, mitten im Gemenge, dem Turnier des Lebens. Du meinst, das x-beinige Muttersöhnchen dort, das leicht magerkrank zu sein scheint? Turniere. Die empörte Zeit prallt zurück, Zug um Zug, Turniere, Tjoste, Schlamm und Schlachtenlärm, der gefrorene Todesauswurf der Erschlagenen, Ein Gebrüll von Speerspitzen, satt vom Blut fraß in Männer Eingeweiden. Nun denn, sagte Mr. Deasy und erhob sich. Ist auch mal kurz total abgeschweift, irgendwie auf dem Hockeyspiel der Jungen und kommt auf irgendwelche Schlacht.
Und dann, das ist jetzt dann wieder die äußere Handlung. Da merkt man wieder ein total krasser Bruch, ja, ne?
Übel.
Also, wo gesagt, du dich erstmal so schütteln musst, jetzt geht's wieder mit Mr. Genau. Deasy weiter.
Genau, also das zeigt halt auch irgendwie so diese Gedankensprünge, wie er das so darstellt. Das ist so krass.
Aber du musstest mal das Nibelungenlied lesen, das ist noch krasser, da geht's nur um Gewalt. Ja, und auch.
Ja, das mit der Gewalt interessiert mich ja nicht.
Auch die Odyssee, nicht die Odyssee, aber vielmehr noch die Ilias. Da seitenweise geht es nur um Kampfbeschreibungen. Ja,
von Troja, ja klar.
Wie da die Köpfe fliegen und das ist total, also eine krasse Gewaltdarstellung.
Ja, und die Einzelnen, die da fallen, wer das immer ist und so, und dass der immer das gemacht hat.
Also. Das ist ermüdend, aber ich finde auch die beschreiben ja auch, die haben ja auch Formelhaftes, das hat ja immer wieder diese Köpfe, die wegfliegen und so weiter. Das hast du ja immer wieder genauso aufgeschrieben.
Ja.
Das ist ja noch bei den ganz alten Büchern so. Aber auch da ist ja auch schon viel Gewalt. Aber wie macht man das jetzt, Philipp? Wollen wir jetzt verbleiben die nächsten Kapitel und dann wieder besprechen, oder?
Naja, müssen wir mal schauen, wie wir vorankommen. Ich weiß es nicht, ich habe es überhaupt nicht mehr im Kopf so richtig, wie sich die einzelnen Kapitel so von der Länge her auch darstellen. Wir müssen einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Ich meine, wir fangen jetzt das vierte an. Ich glaube, das war noch relativ gemütlich.
Das vierte geht ungefähr 20 Seiten.
Ach, 20 Seiten nur. Na, das ist okay. Und dann schaffen wir vielleicht sogar noch das nächste. Da geht er dann, glaube ich, in die Zeitung irgendwie.
Also so 22,
oder geht er auf irgendeinen Friedhof, der Leopold Blum, der kommt ja dann ins Spiel.
Es geht um ein Begräbnis.
Geht auf irgendein Begräbnis, genau. Und dann geht er in die Zeitungsredaktion.
Das ist aber glaube ich, das nächste Kapitel schon.
Das erste Kapitel, da kommt auf alle Fälle.
Das vierte Kapitel, ich glaube, da geht es um das Begräbnis.
Wir schauen mal, wie wir voran. Also das vierte Kapitel, also wenn es wirklich nur 20 Seiten hat, dann geht das so relativ zügig.
Und das Kapitel dann drauf hat mehr Seiten, glaube
ich. Also mal gucken, wir müssen halt immer schön
parallel. Es hat 26 Seiten, also es schafft man eigentlich auch noch das fünfte Kapitel. Wie ist denn eigentlich, hast du es dir schon aufgeschrieben, die Überschrift von dem vierten Kapitel?
Nee. Also genau da kann man dann vielleicht auch, da müssen wir mal schauen, wie es dann mit den Parallelen aussieht. Naja, das ist auf alle Fälle, das machen wir so als roten Faden. Auch so ein bisschen die Odyssee immer mal nebenher zu betrachten. Ich habe die jetzt hier schon beide als Bookmarks, als Lesezeichen eingespeichert. Da kann man immer so ein bisschen Hintergrundinformationen noch raussaugen. Mal gucken, also ich glaube, die nächsten Kapitel lesen sich noch relativ einfach. Das mit dem Schwierig, das wird dann erst so Richtung Abend. Das ist dann auch so ein bisschen angepasst. Ich glaube, in dem Pub, da gibt es so ein ganz komisches.
Also, nein, dann gibt es so, wo Zwischenüberschriften sind, so ein Kapitel. Da war ich ja letztens auch schon.
Ja, das ist das, wo es in der Redaktion spielt. Das ist so im Zeitungsstil, im Telegrammstil.
Da habe ich auch das Gefühl, das sind so diese Titelüberschriften.
Ja, das ist ganz interessant. Das ist so wie journalistisch gemacht. Aber das ist trotzdem wieder naja. Ja, gut, cool. Schön, Haus. James Joyce.
Da war ich wirklich schon mal ganz schön weit gekommen, weil das hatte ich eigentlich auch schon durch. Da war ich nämlich irgendwann mal durch. Das ist doppelt. Das geht dann ziemlich lang, dieses Zeitungskapitel.
Naja, ich denke mal, das vierte, fünfte, das können wir schon bis zum nächsten Wochenende. Mal schauen. Und wenn es nur das vierte wird, dann wird es nur das vierte. Aber ich finde es gut, wir machen so einen Rhythmus irgendwie. Setzen uns jedes Wochenende zusammen. Also von Ausnahmen abgesehen, aber das schaffen wir auf alle Fälle, oder? Also jedes Wochenende mal eine Stunde Zeit zu finden. Und auch unter der Woche. Also gut, wir können ja gucken, wenn ich ein bisschen hinterherhänge oder so, dann quatschen wir halt über das, was wir gelesen haben.
Okay.
Cool. Dann.